Das junge Mädchen lauschte sprachlos und verzaubert. Moliners Plan konnte nicht schiefgehen. Miquel würde die Fahrkarten unter einem falschen Namen kaufen und einen Dritten damit beauftragen, sie am Bahnschalter abzuholen. Sollte die Polizei ihn finden, so würde er ihnen als einziges die Beschreibung einer Person geben können, die Julian nicht glich. Die Flucht sollte an einem Sonntagnachmittag stattfinden. Julian und Penelope würden sich im Zug treffen. Es gäbe kein Warten auf dem Bahnsteig, damit niemand sie sehen konnte. Julian käme allein zur Estación de Francia, wo ihn Miquel mit den Fahrkarten und dem Geld erwartete. Der heikelste war Penelopes Part. Sie musste Jacinta belügen und sie bitten, mit ihr unter einem Vorwand die 11-Uhr-Messe zu verlassen und sie nach Hause zu bringen. Unterwegs würde sie sie anflehen, Julian treffen zu dürfen, mit dem Versprechen, zurück zu sein, ehe die Familie nach Hause käme. Dann würde sie zum Bahnhof gehen. Der Zug sollte um 1 Uhr mittags fahren. Wenn Penelopes Fehlen bemerkt würde, wären sie schon jenseits der Grenze. In Paris würden sie unter falschem Namen als Mann und Frau in einer Herberge absteigen. Dann würden sie Miquel Moliner einen Brief für ihre Familien schicken, ihre Liebe gestehen und sagen, dass es ihnen gut ging, dass sie sie lieb hätten, würden ihre kirchliche Trauung ankündigen und sie um Verzeihung und Verständnis bitten. Miquel Moliner würde den Brief in einen anderen Umschlag stecken, damit der Stempel aus Paris sie nicht verriete und ihn dann von einer Ortschaft in der Umgebung aus abschicken. »Wann?« fragte Penelope. »In 6 Tagen«, antwortete Julian. »Am Sonntag.« Miquel war der Ansicht, um keinen Verdacht zu erwecken, sollte Julian in den Tagen bis zur Flucht Penelope besser nicht mehr besuchen. Sie sollten sich absprechen und dann nicht mehr treffen bis zum Rendezvous im Zug nach Paris. 6 Tage, ohne sie zu sehen und zu berühren, das war eine Unendlichkeit für ihn. Sie besiegelten den Pakt, eine geheime Ehe mit einem Kuss auf die Lippen. Danach führte Julian Penelope in Jacintas Zimmer im 3. Stock des Hauses, wo sich nur die Dienstbotenräume befanden. Dort, glaubte Julian, würde sie niemand entdecken. Wie in Trance zogen sie sich aus und erkundeten ihre Körper. Penelope hatte jede Spur von Zerbrechlichkeit und Kindlichkeit verloren. Nachdem sie ihre Sehnsucht gestillt hatten, blieb Julian kaum Zeit, sich aufzurichten, als sich langsam die Tür öffnete und eine Frauengestalt auf der Schwelle erschien. Sogleich wurde ihm klar, dass es Signora Aldaya war, die sie gebannt und ebenso fasziniert wie angewidert beobachtete. Dann wandte sie sich ohne ein weiteres Wort ab und ging davon, während sich Penelope in stummer Verzweiflung auf dem Boden zusammenkauerte und Julian spürte, wie die Welt um ihn herum einstürzte. »Geh jetzt, Julian, geh, bevor mein Vater kommt. Aber geh!« Er nickte. »Was auch geschehen mag, ich erwarte dich am Sonntag im Zug.« Penelope brachte ein knappes Lächeln zustande. »Ich werde dort sein. Und jetzt geh, bitte.« Sie war noch nackt, als er sie verließ und über die Dienstbotentreppe zu den Garagen hinunterglitt und dann in die kälteste Nacht hinaustrat, an die er sich erinnern konnte. Er gestand Miquel Moliner, was geschehen war. Miquel schüttelte den Kopf. »Du bist verrückt, Julian. Aber das ist ja nichts Neues.« Merkwürdig ist nur, dass es bei den Aldayas keinen Aufruhr gegeben hat. Wenn man es richtig bedenkt, ist es allerdings auch wieder nicht erstaunlich. Wenn euch, wie du sagst, Signora Aldaya entdeckt hat, dann weiß sie möglicherweise noch nicht einmal selbst, was tun. Ich habe mich in meinem Leben 3-mal mit ihr unterhalten und daraus 2 Schlüsse gezogen. Erstens, dass sie geistig etwa 12 Jahre alt ist. Zweitens, dass sie an chronischem Narzissmus leidet, der es ihr unmöglich macht, irgendetwas zu sehen oder zu begreifen, was sie nicht sehen oder begreifen will. Ich meine damit, dass sie wahrscheinlich noch darüber nachdenkt, was und wie, wann und wem sie es sagen soll. Zuerst muss sie ja an die Folgen für sich selbst denken, den möglichen Skandal, die Wut ihres Mannes. Alles andere, wage ich anzunehmen, lässt sie kalt. Du meinst also, sie wird nichts sagen? Vielleicht erst in 1 oder 2 Tagen, aber ich glaube nicht, dass sie fähig ist, so etwas vor ihrem Mann geheim zu halten. Diese Woche verging in tödlicher Langsamkeit. Am Donnerstagnachmittag nach dem Unterricht glaubte er langsam daran, dass das Glück auf seiner Seite stand. Signora Aldaya hatte nichts gesagt. Vielleicht aus Scham, aus Dummheit oder aus irgendeinem der Gründe, die Mikkel zu ahnen meinte. Als er am Freitagmorgen zum Unterricht kam, erwartete ihn am Eingangstor Pater Romanones.
»Ich habe mit dir zu reden, Julian.«
»Wie Sie wünschen, Pater.«
»Ich habe immer gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Und ich muss dir gestehen, dass ich mich freue, dass ich es bin, der dir die Nachricht überbringt.«
»Welche Nachricht denn, Pater?«
Julian Carax war nicht mehr Schüler der San Gabriel-Schule. Seine Anwesenheit auf dem Areal, in den Klassenzimmern und selbst in den Gärten war ihm strikt untersagt. Seine Gerätschaften, Schulbücher und sämtliche anderen Habseligkeiten gingen in den Besitz der Schule über.
»Der Terminus technicus lautet blitzartige Relegation«, sagte Pater Romanones zusammenfassend.
»Darf ich den Grund erfahren?«
»Es kommen mir ein Dutzend Gründe in den Sinn, aber ich bin sicher, du wirst den passendsten aussuchen. Guten Tag, Carax. Viel Glück im Leben.
Du wirst es brauchen.« In 30 Meter Entfernung, im Hof mit den Brunnen, beobachtete ihn eine Gruppe Schüler. Einige lachten und winkten auf Wiedersehen. Andere schauten ihn erstaunt und mitleidig an. Nur einer lächelte traurig, sein Freund Mikkel Moliner, der bloß nickte und unhörbar einige Worte murmelte, die Julian in der Luft zu lesen meinte. Bis Sonntag. Auf dem Heimweg in die Ronda de San Antonio sah Julian Don Ricardo Aldayas Mercedes vor dem Hutladen parken. Er blieb an der Ecke stehen und wartete. Kurz danach trat Don Ricardo aus dem Laden seines Vaters und stieg in den Wagen. Julian versteckte sich in einem Eingang, bis der Mercedes Richtung Plaza de la Universidad verschwunden war. Erst jetzt stürmte er die Treppe zu seiner Wohnung hinauf. Dort erwartete ihn weinend seine Mutter Sophie.
»Was hast du getan, Julian?«
flüsterte sie ohne Zorn.
»Verzeihen Sie, Mutter.«
Sophie umarmte ihn fest. Sie hatte abgenommen und war gealtert, als hätten ihr alle gemeinsam das Leben und die Jugend gestohlen.
»Hör mir gut zu, Julian. Dein Vater und Don Ricardo Aldaya haben alles eingefädelt, um dich in ein paar Tagen in die Armee zu schicken. Aldaya hat Beziehungen. Du musst gehen, Julian. Du musst irgendwo hin, wo dich keiner der beiden finden kann.«
Julian glaubte im Blick seiner Mutter einen Schatten zu sehen, der sie innerlich aufzehrte. »Ist noch was, Mutter?«
»Etwas, was Sie mir nicht gesagt haben.«
Sophie schaute ihn mit zitternden Lippen an.
»Du musst gehen. Wir müssen beide für immer von hier weg.«
Julian umarmte sie kräftig und flüsterte ihr ins Ohr.
»Machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen, Mutter. Machen Sie sich keine Sorgen.«
Mit nur einer Tasche und ein wenig Wäsche und einigen Büchern versehen, küsste er am frühen Sonntagmorgen seine Mutter, die im Esszimmer unter einigen Decken zusammengekauert schlief, auf die Stirn und ging. Die Estación de Francia war menschenleer. Die Bahnsteige glänzten im Morgenlicht und verloren sich dann im Nebel. Julian setzte sich auf eine Bank unter dem Gewölbe und zog ein Buch hervor. Als pünktlich am Mittag Mikkel Moliner im Bahnhof auftauchte und ihm seine Fahrkarte und das ganze Geld gab, das er hatte auftreiben können, umarmten sich die beiden Freunde schweigend. Julian hatte Mikkel Moliner noch nie weinen sehen. Die Uhr zählte die entfliehenden Minuten und bedrängte sie.
»Es ist noch Zeit«,
murmelte Mikkel und beobachtete den Eingang. Um 1.05 Uhr rief der Bahnhofsvorsteher zum letzten Mal die Fahrgäste nach Paris auf. Der Zug begann schon den Bahnsteig entlang zu gleiten, als sich Julian seinem Freund zuwandte, um sie zu verabschieden. Mikkel Moliner schaute ihn von draußen an, die Hände in den Taschen vergraben.
»Schreib«, sagte er.
»Sobald ich dort bin, schreibe ich dir.«
»Nein, nicht mir. Schreibe Bücher, nicht Briefe. Schreib sie für mich, für Penelope.«
Julian nickte und merkte erst jetzt, wie sehr er seinen Freund vermissen würde.
»Und bewahr dir deine Träume. Du kannst nie wissen, wann du sie brauchst.«